Heute ist unser Text in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Nach dem Gruß in den Versen 1 und 2 berichtet der Apostel von seinem Beten. Er spricht zuerst von seinem Danken in den Versen 3 bis 8, sodann von seiner Fürbitte in den Versen 9 bis 23. Und wir sind zu diesen Versen gekommen. Wir hatten vorgestern und gestern von dem Grußwort gesprochen und von seiner Fürbitte oder Entschuldigung, von seinem Dankgebet. Und heute kommen wir zur Fürbitte. Wir werden nicht die ganzen Verse 9 bis 23 besprechen können. Dafür sind sie zu stark angefüllt, nicht nur mit dem Bericht von seiner Fürbitte, sondern von den Leheworten, die er dabei einfügt zur Lehre und zur Unterweisung der kolossischen Christen. Denn das gehört zur Fürbitte, dass sie auch wissen, wie die Bitte in Erfüllung gehen darf. Der Apostel gibt ihnen da die nötige Hilfestellung. Ich lese zuerst den ersten Teil von Vers 9. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Das erste Wort verbindet diesen ganzen Text mit dem vorhergehenden. Deswegen tue ich Fürbitte. Weswegen? Was war eigentlich der Kernsatz in dem vorherigen Teil? Auf was bezieht sich der Apostel? Er bezieht sich schon wohl auf den ganzen Text, aber hauptsächlich auf den Anlass seines Dankens. Noch einmal Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, und beten für euch, nachdem wir gehört haben. Es war ein Bericht an Paulus gelangt, dort in Rom, im Gefängnis, ein Bericht von den Christen in Kolosse. Es wurde berichtet, dass sie an den Herrn Jesus glaubten und in diesem Glauben bleiben würden. Und es wurde berichtet von ihrer Liebe zu anderen Heiligen, zu anderen Christen. Das war für Paulus ein Zeichen, dass es sich hier um echte Christen handelte und um gesunde Christen. Und er hat sich unbändig darüber gefreut. Und er nimmt sich sehr viel Zeit, dem Herrn dafür zu danken. Lässt es aber nicht bleiben, dass er für sie betet, Fürbitte tut. Aber nach diesem Bericht bittet er und dankt er unablässig. Er betet und dankt alle Zeit, sagt er, dankt, während er betet. Natürlich muss er auch sich Zeit nehmen für andere Gemeinden, auch für die dankt und betet er. Aber eben, wenn er an Kolosse denkt, dann muss er das mit Dank tun. Deswegen was? Deswegen hören wir auch nicht auf. Er fing nicht nur an zu danken, sondern weil der Bericht dann so guter war. Und weiter, weil es um die Hoffnung ging. Er sagt in Vers 5, auch wegen der Hoffnung, die euch hinterlegt ist. Deswegen geht er ins Gebet und ins Danken. Also es gab verschiedene Anlässe. Und deshalb hört er nicht auf. Diese Hoffnung sollen sie nicht verfehlen. Die Hoffnung, die zukünftige Hoffnung beim Herrn Jesus. Deswegen hören wir auch nicht auf, Paulus und seine Mitarbeiter, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Was bittet er nun in seinem Beten? Das sagt er jetzt gleich. Manchmal hat er eine kleine Liste, vielleicht auch eine längere. Aber hier hat er nur eine Bitte und die genügt. Sie ist so angefüllt von Bedeutung, dass sie eigentlich eine ganze Menge abdeckt von dem, das in Kolosse Not tut. Wofür bittet nun Paulus? Und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Nun, jetzt kommen wir zu einer geladenen Stelle. Das heißt, sie ist voll geladen von geistlicher Bedeutung. Aber wir stoßen sofort an ein Problem. Das Problem ist ein kleines Wort, ein Fürwort. Oder habt ihr gelernt, Pronomen zu sagen? Fürwort, ja. Also, das Fürwort ist seinem oder seines, mit der Erkenntnis seines Willens. Danke. Ich denke, der andere, ja, wir alle brauchen Licht. Ja. Nicht nur für das innere Auge, sondern auch fürs Äußere. Also, hier ist die Erwähnung von jemandes Willen. Willen ist schon bedeutungsvoll, denn der Wille führt zur Tat. Wille hat es mit der Tat zu tun. Und wenn Paulus für einen Willen bittet, dann ist damit verbunden, dass er erwartet, dass die kolossischen Christen gewisse Tritte tun, gewisse Wege einschlagen. Deshalb ist es so wichtig zu erfahren, um wessen Willen es hier geht. Nun haben wir eine Gelegenheit zu erfahren, wie Paulus denkt. Und ich will mir etwas Zeit nehmen, dieses zu schildern. Ich beginne mit dem ersten. Ich beginne mit dem ersten Vers. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Beachten wir die zwei Namen nebst dem des Apostels, den Namen Gottes und den Namen Jesu Christi. Apostel oder Sendbote oder Gesandter ist er des Herrn Jesus Christus. Aber es stand dahinter noch ein Wille. Nicht nur war es der Wille Jesu Christi, dass Paulus hinausgehe mit der Christusbotschaft, sondern es war ein anderer, dessen Wille es war, den Willen von Jesus Christus zu tun. Paulus denkt schematisch. Das heißt, er hat eine gewisse Ordnung in seinem Denken. Und es ist gut, dass wir diese Ordnung kennen. Jesus Christus selbst kennt sie. In Johannes 3, Vers 16, einem der bekanntesten Versen der ganzen Heiligen Schrift, sagt er dem Nikodemus selbst: Auf diese Weise also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn sandte. Die Heilsgeschichte beginnt mit Gott. Und zwar Gott, dem Vater. Nun ist Gott natürlich dreieinig. Und jeder ist auf demselben Rang, was die Bedeutung betrifft. Doch scheint jeder seine Aufgabe zu haben innerhalb dieser Dreieinigkeit. Der Vater hat seinen Platz, der Sohn hat seinen Platz und seine Aufgabe und der Heilige Geist hat seine Aufgaben. Die Bibel spricht so von Gott, dass es mit dem Vater beginnt. Mit dem Sohn wird gehandelt, das heißt, Gott handelt durch seinen Sohn. Und der Heilige Geist geht an Ort und Stelle und bringt es an den Mann. Das ist sehr grob geschildert, aber das macht uns deutlich, dass der Vater in einem gewissen Sinne, es bleibt ein Geheimnis, auch mir, aber in einem gewissen Sinne schildert die Heilige Schrift es so, als würde die Initiative bzw. die Quelle oder der Anfang beim Vater stehen. Vielleicht auch deshalb, dass er Vater heißt. Auf jeden Fall, Paulus schildert das so, wie auch Jesus es schildert. Wir gehen weiter. Vers 2. Gnade sei euch zuteil und Friede. Von wem? Nicht von Jesus Christus und auch vom Vater, sondern von Gott, dem Vater, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist der Name Gottes als Mensch gewordener. Hier stehen wir innerhalb der Heilsgeschichte. Gott der Vater hat einen Sohn in Menschengestalt. Dieser ist in die Welt gesandt, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, damit die Menschheit wieder mit Gott versöhnt werde. Und wenn Paulus jetzt Gnade und Frieden wünscht, denen, die versöhnt worden sind, die in dieses Heil hineingekommen sind, dann dankt er Gott oder wünscht er Gnade von Gott dem Vater, so wie es sich gehört, durch den Herrn Jesus Christus. Vers 3, wir danken Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn. Heilsgeschichte. Gott wurde der Vater eines Kindes, der Herr Jesus Christus genannt wurde. Gott steht also im Vordergrund oder an der obersten Stelle im Denken des Apostels. Dann können wir weitergehen bis zu Vers 6. Und sie bringt von sich aus Frucht, Mitte Vers 6, so wie auch unter euch, von dem Tage an, als ihr sie hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Von dieser hörten sie in der Botschaft der Wahrheit, in der guten Botschaft des Evangeliums. Also, sie hörten von der Gnade Gottes und erfuhren diese Gnade. Es war Gottes Gnade, aber Jesus hatte sie zu Wege gebracht. Doch steht Gott dahinter, genau wie in Johannes 3, Vers 16. Und jetzt kommen wir zu Vers 9. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Paulus erwartet von den Kolossern, dass sie jetzt bereits dieses Schema erkannt haben und dass sie ohne weiteres mitdenken und dass sie sofort wissen, von wem gesprochen wird, wenn von einem gewissen Willen gesprochen wird. Es war der Wille Gottes, dass die Menschen gerettet würden. Also hat Gott die Welt geliebt. Dieser hat seine Gnade in Jesus Christus geoffenbart. Von dieser Gnade hatten die Kolosser gehört. Aber dieser Gott hat jetzt einen Willen für Menschen. Nicht nur, dass sie gerettet werden. Jesus hatte kundgemacht, das ist der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Gott hat seinen Sohn deswegen in die Welt gesandt. Und er würde diesen Willen tun. Ich tue alle Zeit seinen Willen, erfüllt seine Wünsche. Und wenn Paulus hier sagt oder betet für den Willen eines, dann ist dieses der Wille Gottes. Sein Wille soll jetzt auf Erden getan werden, wie Jesus lehrte zu beten. Dein Königreich komme. Und es werde dein Wille getan, wie er im Himmel getan wird, so auf der Erde. Und jetzt soll der Wille Gottes getan werden. Und das sollen die Kolosser wissen. Das heißt, sie sind beteiligt an dieser Aufgabe, dass der Wille Gottes durchgeführt wird. Sofort wird eine gewisse Aufgabe ihnen deutlich gemacht. Paulus betet und er betet zu Gott, dass er ihnen seinen Willen klar mache, aber sie sollen diesen Willen dann auch tun. Das heißt, damit, dass er ihnen erzählt, dass er für sie so betet, teilt er ihnen indirekt mit, ihr werdet jetzt eine Aufgabe bekommen. Denn den Willen Gottes zu erkennen, heißt die Aufgabe bekommen zu haben, diesen Willen auch zu tun. Es ist also nicht ganz, darf ich sagen, in Anführungsstrichen, ungefährlich zu bitten, das Vaterunser, es komme dein Königreich, wo? Beim Betenden. Das heißt, deine Königsherrschaft dehne sich aus in meinem Leben, im Leben meiner Familie, im Leben meiner Umwelt, in unserem Land, auf der Erde und so weiter. Dein Wille geschehe hier auf der Erde genauso, wie er im Himmel geschieht. Wie geschieht er dort? Wenn wir das nicht wissen, dann wissen wir wohl nicht, was wir beten im Vaterunser. Denn wir, wenn wir nicht wissen, wie der Wille Gottes im Himmel getan wird, dann wissen wir auch nicht, wofür wir beten, dass dieser Wille auf der Erde geschehen soll. Wir sollten also darüber nachdenken, wie der Wille Gottes im Himmel geschieht. Wer tut denn den Willen Gottes im Himmel? Weiß jemand das?
Jesus Christus und die Engel.
Jesus Christus und die Engel. Man könnte noch den Heiligen Geist nennen. Gott selbst, der Dreieinige, tut diesen Willen. Und die Engel führen diesen Willen aus. Die sind die Sendboten. Engel ist ein deutsches Wort, hinter dem ein griechisches Wort steht. Es ist ein verbogenes griechisches Wort, können wir sagen. Ein Wort, das von einem anderen Wort kommt, also ein Lehnwort oder Fremdwort. Hinter Engel steht Angelos. Das A ist zu einem E geworden. Angelos ist ganz einfach ein Bote. Das Griechische kennt kein Wort für Engel. Es hat das Wort Bote. Und wenn es um himmlische Boten geht, nun, dann soll das aus dem Zusammenhang klar werden. Zum Beispiel in der Offenbarung, wo sehr viel von himmlischen Boten die Rede ist. Aber wenn dort Angelos im griechischen Text steht, dann heißt das einfach Bote. Und solche Boten sind nicht immer himmlische Boten oder Geister, sondern auch irdische Boten. Auch Jesus Christus wird Angelos genannt oder Engel. Das heißt Bote. Er ist der Bote Gottes in Menschengestalt. Also Jesus Christus tut diesen Willen und auch die himmlischen Boten, die wir nun speziell Engel nennen. Wir beschränken diesen Ausdruck, dieses Wort auf die himmlischen Boten. Und wie tun die Engel, beziehungsweise der Sohn und der Heilige Geist, den Willen Gottes? Sie tun ihn sofort und sie tun den Willen Gottes ganz, ohne Zögern und ohne etwas auszulassen. Denn Gott ist Gott. Er hat die ganze Welt geschaffen, alle Engel. Und er hat ein vollkommenes Recht, jedem nun zu gebieten, was gemacht werden soll. Und das tun die Engel gern, denn sie sind gute Engel. Sie sind nicht wie die Dämonen, die auch Engel waren, aber sich auflehnten zusammen mit Luzifer und nun Feinde Gottes geworden sind und keineswegs den Willen Gottes tun wollen. Aber die guten Engel sind nicht gefallen und sie haben nie den Gedanken gehabt, Gott zu widerstehen. Sie sind nur zu bereit, aus lauter Liebe und Ehrfurcht vor ihm, seinen Willen sofort zu tun. Und die springen. Wenn Gott sagt, dann sind sie da und wie ein Blitz sind sie an Ort und Stelle und tun den Willen Gottes. Und sie tun diesen Willen ganz. Wenn Gott sagt, teile dieses mit, Gabriel, geh du dort nach Jerusalem zum Tempel, dort ist ein Mann, der räuchert, sage ihm Folgendes. Und in dieser Vollmacht geht er dorthin und er teilt ihm alles mit, was Gott gesagt hat. Geh nach Maria und teile ihr einiges mit. Und er geht dorthin und teilt ihr das mit. Und wenn Engel zum offenen Grab geschickt werden, dann gehen sie dorthin und warten so lange, bis sie ihre Aufgabe dort erfüllen können. Die Engel tun den Willen Gottes sofort und ganz. Und so, wir sollen von ihnen lernen, so soll der Wille Gottes von uns hier auf der Erde getan werden. Wir, die wir nicht mehr Feinde Gottes sind, die wir nicht mehr unter dem Einfluss der Dämonen stehen, Epheser Kapitel 2, wir sind gerettet aus diesem Einfluss. Angefochten werden wir, versucht werden wir, aber keineswegs ihnen ausgeliefert. Wir stehen jetzt unter dem Schutz und der Macht und der Führung Gottes. Aber es ist in uns etwas, das sich widerstrebt, den Willen Gottes zu tun. Davon spricht Paulus in Römer 7. Jakobus spricht davon. Wenn wir versucht werden, werden wir von innen versucht. Wir haben Versuchsstoff in uns, nicht nur von außen, vom Feind. In Galater 5 spricht Paulus davon. Das Fleisch will dieses, der Geist will dieses. Und ihr habt nun zu entscheiden, wessen Willen ihr tun werdet. Und wenn wir gewohnt sind zu beten, dein Wille geschehe, deine Herrschaft dehne sich aus, sie komme, dann natürlich ist es leichter nachzugeben, wenn der Heilige Geist führen und treiben will. Also Gottes Wille soll getan werden. Darum bittet Paulus, dass sein Wille getan wird, sofort und ganz. Aber lesen wir weiter. Beten und bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Gottes Wille soll getan werden, aber damit er getan werden kann, muss er erkannt werden, gekannt werden, verstanden werden. Man muss wissen, was dieser Wille ist. Nun fangen wir an, einmal zu überlegen, was das sein könnte. In der Heiligen Schrift könnten wir im Allgemeinen von zweierlei Art von Willen sprechen, vom Willen Gottes. Erstens teilt die Heilige Schrift uns mit, dass Gott etwas tun will. Er hat selbst Vorhaben, die für ihn selbst sind. Die Bibel spricht zum Beispiel in Epheser Kapitel 1 vom Vorhaben Gottes, das er schon von Ewigkeit her hatte, dass er aber von einem Vorhaben, das er kundgemacht hat, als Zeit und Menschen dort waren. Und dieses Vorhaben ist er dabei durchzuführen. Gott Gott teilt mit, was er vorhat zu tun. Gott will in seiner Schöpfung handeln und er will im Leben eines jeden Einzelnen handeln. Und wir sollten mehr darüber wissen. Gott will, dass wir wissen über sein Vorhaben. Das lehrt er uns. Jesus nennt seine Jünger Freunde. An dieser Stelle sind sie nicht wie leibeigene Knechte, obwohl in einem gewissen Sinne sie schon leibeigene Knechte sind, wenn es zum Gehorsam und zum Dienst geht und kommt. Aber wenn es um eine Beziehung geht, dann sind sie seine Freunde, denn er begründet das, Johannes 15. Ich teile euch mit, was ich will. Ich teile euch mit, was der Vater will. Den Jüngern kundzutun, heißt, dass sie jetzt eingeweiht sein dürften in das, was Gott vorhat zu tun. Das ist ein großes Privileg, dass wir wissen dürfen, was Gott überhaupt in dieser Welt vorhat. Und das sollen wir mehr und mehr erkennen, damit wir uns darauf einstellen können. Was will Gott im Universum überhaupt? Und was will Gott auf diesem Planeten im Besonderen? Und noch mehr, was will er im Leben von Menschen überhaupt? Was ist sein Ziel? Darüber hat die Bibel eine ganze Menge zu sagen. Und da sind wir schon bei der Frage, wie können wir diesen Willen erkennen? Einmal dadurch, dass wir dort forschen, wo dieser Wille bereits offenbart worden ist. Und zweitens, wenn auch wir, wie Paulus, darum bitten. Paulus betet ja, dass dieser Wille kund wird, den kolossischen Christen. Also geht es um die Erfüllung eines Gebetes. Und wenn wir den Willen Gottes erkennen wollen, dann tun doch wir wohl, dafür zu beten. Also, es geht um die Erkenntnis seines Willens im Allgemeinen und im Persönlichen. Dann gibt es einen Willen Gottes für uns, wenn wir die Frage stellen, was will Gott getan haben? Das heißt, was will er, dass wir tun? Es gibt den Willen Gottes über sein eigenes Tun. Das heißt, was will Gott tun? Und die zweite Frage, was will Gott, dass wir tun? Das ist auch sein Wille. Und nun haben wir eine Aufgabe, etwas zu tun. Aber was sollen wir tun, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen? Und deshalb fragt auch Saulus bei seiner Bekehrung, was willst du, dass ich tue? Und das sollten auch wir immer wieder fragen, in der Bereitschaft, diesen Willen dann auch zu tun. Also, wir sollten erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes, was das Handeln Gottes betrifft und was unser Handeln betrifft. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Wort, erfüllt sein. Also es geht Schicht für Schicht und wir nehmen eine ganze Menge mit, nicht wahr? Ja? Ich weiß nicht, ob wir das alles behalten werden, aber wir wollen ja den Willen Gottes tun. Vielleicht nehmen wir die Hausaufgaben mit und repetieren noch einmal anhand einer Lektüre von Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Es ist nämlich auch mein Gebet, immer wieder, denn ich merke, wie zentral das ist. Dieses deckt ja eine ganze Menge ab. Bedenken wir, dass die Verse 9 bis 23 eine organische Einheit sind. Sie sind fast wie ein sich durchziehender Satz. Ein organischer Gedanke. Sie sprechen von dem Gebet des Apostels über die Erkenntnis des Willens Gottes. Und weil da so viel zu erkennen ist, das ist ein Grund, weshalb er bittet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Da ist nicht viel Platz für etwas anderes. Da ist kein Platz für meinen eigenen Willen. Da ist nicht Platz für den Willen anderer Menschen. Das war die Gefahr hier in Kolosse, dass sie von Gott den Blick wegwandten und auf Menschen hörten, die eine andere Botschaft verkündeten, als die, die, wer immer es war, das Evangelium, wer immer es war, der das Evangelium dorthin gebracht hatte. Dort sollten sie nicht hinhören. Salomo, der Weise, sagt einmal irgendwo in den Sprüchen, höre auf, die Worte dessen zu hören, der etwas Verkehrtes verkündet. Höre auf ihn zu hören. Das sollten wir auch unseren Kindern sagen. Und wir sollten sie schützen davor, dass sie nicht das Verkehrte hören. Wir sollten nicht dorthin hören. Immerhin haben eine Anzahl von uns wenigstens als Kinder das Lied gelernt und das Gebet. Gib acht, kleines Kind, was du hörst. Ja. Pass auf, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel, der kennt uns und der merkt sich das alles. Unser Ohr ist für Gott da, um zu hören, was er sagt. Lukas Kapitel 8, denke ich, ist es, seht zu, wie ihr hört. Denn dem, der hat, wird mehr gegeben werden. Über das Ohr empfangen wir Denkstoff, Information von Gott, dann haben wir es. Und wenn diese Information umgesetzt wird in Tat, das beherzigt wird, dann bekommen wir mehr. Mehr an Aufgabe, mehr an Information, mehr an Trost und so weiter. Seht zu, wie ihr hört. Also, wir sollen Gottes Willen kennen und wir sollen von der Erkenntnis dieses Willens erfüllt sein. Was geschieht, wenn jemand von Alkohol voll ist? Sein Körper beginnt sich anders zu verhalten. Was geschieht, wenn jemand von Zorn gefüllt ist? Dann fängt er an, sich entsprechend zu verhalten. Was geschieht, wenn jemand voll von Liebe ist und Barmherzigkeit? Dann fängt sein Körper an, Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, voll zu sein. Voll des Geistes zu sein, heißt, voll von Gott, dem Helfer und dem Herrn zu sein. Denn der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist fast per Definition zweierlei, ein Herr und ein Helfer. In jeder Ecke dieser Welt, wo immer sich an einen Gott wendet, Begegnet man ihm oder sucht man ihn in dieser zweifachen Kapazität? Wer eine Bitte tut, und sei es der Animist in Afrika, wer eine Bitte an seinen Gott tut, und sei es ein Götze, der tut es, weil er merkt, hier ist eine Macht, die höher ist als ich. Er glaubt an eine höhere Macht, an eine bestimmende Macht. Er bittet vielleicht um Regen. Er kann keinen Regen erzeugen. Aber er wartet jetzt von dieser höheren Macht, was immer sich er darunter vorstellt, dass diese Macht jetzt Regen erzeuge. Er braucht ihn, wenn er länger am Leben bleiben will. Und er kommt mit dieser Bitte, weil er erwartet, dass diese höhere Macht ihm helfen wird, ihm dienen wird mit seiner höheren Macht. In einem ist diese Person also, das kommt durch Gebet zum Ausdruck, wenn man zu einem Gott betet, in einem Guss, in einem Zug wird Gott anerkannt als Herrn und als Helfer. Und genauso ist es beim wahren Gott. Das tut er kund in seiner Heiligen Schrift. Er ist der Herr. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und per Schöpfung ist er der Herr. Wer etwas herstellt, der hat das Recht, darüber zu verfügen. Und bald erfahren wir, dass dieser Gott ein Helfer der Menschen ist, seiner Schöpfung und so weiter. Er sorgt für seine Schöpfung, er dient ihr als Gott dieser Welt. Gott ist also ein Herr. Und wenn man voll des Heiligen Geistes ist, dann zeigt sich die Herrschaft Gottes durch den Geist in unserem Leben. Und darum dürfen wir bitten, dass wir voll von Gott sind, dass wir voll von der Erkenntnis seines Willens sind, dass wir voll von der Herrschaft Gottes sind, dass es keine Zeit, keinen Zeitpunkt und keinen Ort gibt, wo Gott nicht Herr in meinem Leben wäre. Kein Raum für etwas anderes. Er bestimmt mein Leben. Das heißt es, voll des Geistes zu sein. Aber wenn man voll des Geistes ist, dann ist man auch voll von der Hilfe Gottes. Es gibt keine Zeit und es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht mein Helfer sein würde. Denn ich bin voll von Gott. Und überall, in jeder Ecke meines Wesens, im Denken, im Handeln, überall ist Gott da, um meine Kraft zu sein. Ich bin der Schwache, der Ohnmächtige, aber ich bin gefüllt, angefüllt von dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Und ich vermag jetzt seinen Willen zu tun. Das heißt, wenn Paulus betet, lass doch die Kolosser erfüllt sein mit der Erkenntnis deines Willens, dann erwartet er, dass Gott sie bestimmen wird, dass sie bestimmt sein werden vom Willen Gottes. Und sie werden diesen Willen versuchen auszuführen. Ich denke, wir merken, wie umfänglich, wie umfangreich diese eine Bitte ist. Wenn man jetzt weiterliest, dann stoßen wir auf einen Gedanken nach dem anderen. Und das rührt alles, das fließt alles aus diesem heraus. Lesen wir also weiter. Wir bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und in allem geistlichen Verstehen. Vielleicht besser, in aller geistlichen Weisheit sowie in allem geistlichen Verstehen. Das Beschreibungswort, das Adjektiv geistlich, bezieht sich wohl auf beide. Auf beides, Weisheit und Verstehen. Also es geht um geistliche Weisheit, es geht um geistliches Verstehen, es geht um geistliche Angelegenheit. Denn unser Heil ist geistlich. Unser Körper ist noch derselbe geblieben, seit unserer Wiedergeburt, der ist noch nicht vom Heil erfasst. Diese Bitte wird getan im Bereich des Heils, das den Kolossern zuteil geworden ist. Das Heil wohnt in ihnen. Das wirkt sich natürlich aus. Die Kolosser als Christen, die erfüllt sind vom Heil Gottes, die verhalten sich mit ihrem Körper anders als ihre Mitmenschen in Kolosse. Die dürfen ruhiger sein. Die dürfen gelassener sein. Die dürfen energischer sein. Die dürfen aktiver sein. Die dürfen freudiger sein und so weiter. Das heißt, der Körper wird schon mitgenommen. Aber er wird nicht geheilt. Das heißt, er wird nicht ganz neu gemacht. Er geht immer noch Richtung Tod, sagt Paulus in Römer 8. Der Geist ist in uns, Römer 8, Vers 10. Aber der Leib ist der geht in Richtung Tod. Aber dieser Leib darf in den Dienst Gottes, in den Dienst des Heils genommen werden. Deshalb soll man ihn nach Römer 12, Vers 1 in Gott darbringen, damit er zur Verfügung steht für den Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Also, es geht um geistliche Weisheit und es geht um geistliches Verständnis. Was ist Weisheit? Weisheit kann sehr einfach definiert werden. Weisheit ist ein Wissen. Und zwar ein Wissen, um, in welcher Lage es auch mir jetzt als Beispiel nehmen mochte. Weisheit ist das Wissen um das beste Ziel, das wir jetzt erreichen wollen. Wenn man jetzt einen Raum renovieren, dann ist das ein Ziel, der vorgeschlagen wird. Dann ist die Frage, ist das nötig? Kann man sich fragen. Ich zum Beispiel würde nicht denken, dass dieser Raum renovationsbedürftig ist, ja. Aber jemand, der nun sehr sauber auf Sauberkeit ist, der kann sagen, wir müssen hier mal was machen. Ja? Das gibt es auch. Und jetzt überlegt man in Frieden, hat das Priorität oder hat etwas anderes Priorität? Das muss überlegt werden. Wir wollen geistliche Menschen sein. Das heißt, wir wollen dem Heiligen Geist entsprechend denken, denn wir wollen voll dieses Geistes sein. Also, welches ist das höchste Ziel in diesem Moment, was diesen Raum betrifft? Es gilt also, weise zu sein. Weise zu sein im Umgang mit unserer Zeit, die Gott gehört. Weise zu sein mit den Gaben, die Gott uns zur Verfügung gestellt. Mit unserer Zeit, im Umgang mit unserer Zeit und so weiter. Wenn wir jetzt entscheiden, was wir tun sollen, wir haben jetzt ein Ziel bestimmt, von dem wir nun meinen, das wäre jetzt das, was jetzt Priorität hat über alles andere. Was dann? Das genügt noch nicht. Zu wissen, was dran ist, heißt noch nicht, dass es geschehen ist. Jetzt müssen wir wissen, wie kommen wir denn zu diesem Ziel? Ich gebrauche folgendes Beispiel immer wieder. Es ist so ein plastisches Beispiel. Wir waren ein Männerquartett und dann sind wir einmal manchmal mitgefahren zu Diensten und dieses Mal war es der Präsident unserer Schule, ein Theologe und nicht gerade der praktischste, aber wir fuhren mit seinem Auto. Ich war eingestiegen und ich kann ihn noch geradezu sehen und dann stellten wir etwas fest, da war etwas gebrochen und man fragte sich, wie das geschehen sei. Und da sagte er so ein bisschen verlegen, ja, ich wollte das reparieren und nahm den Hammer. Ah ja, ja. Mit dem Hammer. Das ist so, wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Ja. Kein Geschick, ja. Da war nicht Weisheit. Man braucht es Techniker bzw. handwerkliche Typen, die nun weise genug sind, die wissen, wie umzugehen mit Geräten und wie man an eine Sache rangeht. Ja. Und wenn wir eine Aufgabe erkannt haben, die gilt es zu tun, dann gilt es zu wissen, auf welchem Wege, mit welchen Schritten kommen wir jetzt zu unserem Ziel. Und wenn es die kleinste Aufgabe ist, ich muss zuerst, so sind wir gebaut, so sind wir geschaffen worden. Das geht nicht von selbst. Ein Mensch muss erst denken, bevor er die Füße bewegt oder die Hände. Manche sind viel zu faul dazu. Die schlittern einfach so von Moment zu Moment. Das wird schon werden. Nee. Menschen müssen im Voraus denken und überlegen. Und Christen sollten hier angefüllt sein von der Erkenntnis des Willens Gottes und vom Heiligen Geist, der uns nun den Weg zeigen will, wie wir zu unserem jeweiligen Ziel kommen. Wir wollen evangelisieren. Hier in Winzerhausen sind Menschen, ich gehe spazieren. Ich weiß nicht, wie groß Winzerhausen ist, aber ich merke, wo immer ich hingehe, da sind Häuser. Ja? Und in den Häusern sind Menschen. Und dann frage ich mich, sind die bekehrt? Dann ist mein Verlangen, dass sie von Jesus hören. Dass wir als Christen ein Licht sind. Und da bete ich, Herr, lass mich ein Licht sein. Und wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, dann fragen wir uns, wie können wir das tun? Das ist ein Ziel. Jetzt soll aber dieses Ziel auf biblischem Wege, auf Gottes wohlgefälligem, auf Gott wohlgefälligem Wesen zur Erfüllung gehen. Ja? Es ist nicht unsere Aufgabe, alle Menschen zu bekehren. Es ist unsere Aufgabe, so vielen wie möglich das Evangelium zu sagen, kundzumachen. Und wie wir das tun, das wollen wir uns von Gott zeigen lassen. Das heißt, wir wollen gefüllt sein mit geistlicher Weisheit, um den Willen Gottes zu tun. Wir sollen erfüllt sein von der Erkenntnis Gottes in geistlicher Weisheit. Jetzt gilt es auch zu verstehen, das ist verwandt mit diesem. Wir sollen Einsicht haben, bis in die Einzelheiten hinein. Wir sollen können, wir sollen geschickt sein, Gottes Willen zu tun. In allem geistlichen Verständnis. Es ist Gottes Wille, dass wir sein Wort erkennen. Nicht jeder von uns kann die ganze Bibel bis ins Letzte erkennen. Dafür ist so viel zu ist nicht erforschlich, sie ist unausforschlich. Aber es ist uns gegeben, einiges zu erkennen. Und einem anderen ist es gegeben, etwas anderes zu erkennen. Nun gilt es, das zu verstehen, was mir gegönnt ist, zu verstehen. Die Erkenntnis seines Willens in diesem Bereich geistlichen Verständnisses oder Verstehens. Warum betet Paulus dieses? Diese Frage wird jetzt in den nächsten Versen beantwortet. Zuerst haben wir eine Zusammenfassung und dann geht Paulus in größere Details. Vers 9 Ende. Mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen. Deshalb sollen wir erfüllt sein von der Erkenntnis des Willens Gottes. Das betet Paulus, weil das der Wille Gottes ist, dass er so betet. So geht das im geistlichen Leben. Der Wille Gottes soll erkannt werden in aller geistlichen Weisheit, in allem geistlichen Verstehen, damit wir ein Leben führen können, das Gott wohlgefällig ist. Das ist das Ziel Gottes. Und an dieser Stelle ist die Gemeinde Jesu Christi heute vielleicht am meisten gefährdet. In der deutschen göttlichen Lehre, sprich Dogmatik oder Gotteslehre, haben wir zwei Gebiete. Das ist nicht in allen Ländern so, aber die Deutschen haben hier erkannt, für meines Erachtens, für mein Dafürhalten richtig, dass die Gotteslehre aufgeteilt werden kann in zwei Gebiete. Das eine Gebiet, das nennt man Dogmatik. Das heißt, das ist das, was gelehrt werden soll und das, was man wissen soll. Das ist Information. Wir sollen etwas über die Bibel wissen und wir sollen die Hauptlehren der Heiligen Schrift kennenlernen. Darum geht es in der Dogmatik. Das heißt, in den Lehren der Heiligen Schrift. Das zweite Gebiet in der Gotteslehre ist die Erkenntnis dessen, was es zu tun gilt. Wir müssen wissen und wir haben zu tun. Und das ist die Ethik. Karl Barth, als er seine Dogmatik schrieb, beziehungsweise seine Serie über die Lehren der Heiligen Schrift, er hat die Ethik eingebaut in die Dogmatik. Ich mache das ebenfalls in meiner Dogmatik. Es ist gut, aber es ist gut zu wissen, dass wir nicht nur etwas wissen sollen, das Evangelium kennen sollen, sondern das Evangelium bringt mit sich eine Verantwortung, sich entsprechend zu verhalten. Das vergessen viele Christen. Sie meinen, das Evangelium kam zu ihnen, damit sie gerettet würden. Sie sollten wissen, dass Gott sie liebt und sie brauchen nur zu glauben, dann werden sie gerettet. Und jetzt wissen sie, dass sie gerettet sind. Und das Weitere, das läuft so ungefähr von selbst, im Rahmen ihrer Freiheit zu tun, was sie nun wünschen. Und wir vergessen allzu oft, dass das Evangelium nicht nur Aussage ist, nicht nur Mitteilung ist, sondern auch Gebot ist. Das macht unter anderem auch Johannes klar in seinen Briefen. Das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft von Jesus Christus, ist in sich selbst als Botschaft. Kann man das sehr gut sagen, Weisung ist zugleich Unterweisung, Information, und Anweisung, das ist Gesetz, Gebot. Nicht nur Gebot, sondern zuerst Unterweisung. Gott teilt uns mit, dass er uns geschaffen hat, dass er ein Heil für uns zubereitet hat. Und erwartet, dass wir uns entsprechend verhalten. Auch das Evangelium, die neue Kunde im Neuen Testament, ist ein neues Gebot und bringt mit sich eine Ethik. Also, wenn wir voll der Erkenntnis des Willens Gottes sind, dann sind wir voll des Evangeliums, der Erkenntnis des Willens Gottes, zu tun, was er sagt, um ein Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. Viele Christen fragen nicht danach. Sie wollen nicht gehorsam sein. Sie denken, es ist verkehrt, gesetzlich zu sein. Mit dem Wort gesetzlich bringt man heute Schuldgefühle. Und diese will man nicht haben. Entgegen einer sehr verbreiteten Auffassung sollten Christen unbedingt gesetzlich sein. Das ist der Wille Gottes in seinem Wort. Wenn Sie wollen, dürfen Sie aufschlagen mit mir, Römer Kapitel 8. Ich finde das so wichtig, dass wir vielleicht, dass wir stehen bleiben sollten bei dieser Stelle. Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, das Neue, das Gesetz des Lebens in Christus Jesus, befreit mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben also ein Gesetz des Geistes, wir haben ein Gesetz der Sünde und des Todes und wir haben, Vers 3, das Gesetz Moses, das Gesetz über Gut und Böse, das Gott offenbart hatte im Alten Testament. Denn was das Gesetz nicht konnte, das alttestamentliche Gesetz, was war das, was das Gesetz nicht konnte? Es konnte nicht aus ungehorsamen Menschen Gehorsame machen. Das war auch nicht seine Aufgabe. In Kapitel 3 des Römerbriefes zeigt uns Paulus die Aufgabe des Gesetzes. Die Aufgabe des Gesetzes war, Licht zu werfen auf das Herz des Menschen, auf seine Schuld und Schuldigkeit vor Gott, damit jeder Mund verschlossen werde und alle Welt schuldig sei vor Gott. Durch das Gesetz, sagt Paulus, kommt die Erkenntnis der Sünde, nicht die Rettung von der Sünde. Das Gesetz, das Gebot, das Verbot konnte nie retten von Sünde, konnte die Sünde nicht aus der Welt schaffen. Das war auch nicht die Aufgabe des Gesetzes. Dazu kam Jesus, das will Paulus hier zeigen. Mit dem Gesetz kommt man nicht voran, wenn man mit Gott versöhnt werden will. Nur eine Strecke. Das heißt, man merkt, dass eine Kluft zwischen uns und Gott ist. Aber wie diese Kluft überbrückt werden kann, das kann das Gesetz nicht. Da kann das Gesetz nicht helfen. Also, was das Gesetz nicht konnte, worin es schwach war, wie? Durch das Fleisch, durch die Menschen. Das Gesetz konnte sagen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. So steht es draußen auf der Tafel. Ja? Und wer kann das? Niemand kann das. Jeder von uns ist viel zu schwach, das zu tun. Und das wollte Gott gerade durch Mose zeigen. Israel hatte gesagt, 2. Mose 19, wir sind bereit, den Willen Gottes zu tun. Das war auch ganz in Ordnung. Gut, sagt Gott, das ist Kapitel 19. In Kapitel 20 gibt Gott seinen Willen kund. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Ich habe euch gerettet. Jetzt bitte, dies ist mein Wille. Nachdem ihr aus Ägypten gekommen seid, ist dies, 10-mal gibt er das Grundgesetz für das Volk Israel. Ab Kapitel 21 teilt er Israel im Detail mit, wie diese 10 Gebote in der Durchführung aussehen. Und das nimmt einige Kapitel in Anspruch. Israel ist bereit, aber Israel konnte Gott nicht lieben. Israel konnte seinen Nächsten nicht lieben. Das Fleisch war zu schwach. Paulus stellt fest, einen Willen habe ich, ein Vermögen habe ich nicht von mir aus. Er zeigt in Römer 7, was es heißt oder wie Sünde geschieht, die Technik gleichsam, das Vorgehen. Wenn man sündigt, sieht das so aus. Aber er teilt mit, es gibt eine Kraft, die kann das überwinden. Die kann hier diesen Zyklus durchbrechen und es kann anders werden. Und von dieser Kraft weiß er auch. Nur nimmt er sich Zeit, das einmal zu schildern. Aber zurück zu Römer 8. Worin es schwach war durch das Fleisch. Doppelpunkt. Der Satz ist nicht vollendet, er springt schon zum nächsten Gedanken. Was Gott nicht konnte, was das Gesetz nicht konnte, das hat Gott getan. Nämlich, Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches, das bei anderen versagt hatte, aber bei ihm nicht. Er hat in seinem Fleisch jedes Gebot erfüllt. Und in diesem Fleisch konnte er jetzt unsere Schuld auf sich nehmen. Petrus sagt, er trug unsere Schuld an seinem Leibe auf das Kreuz. Schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, im Körper, als lebender Mensch im Fleisch. Warum? Warum sandte Gott seinen Sohn? Warum nahm Jesus unsere Schuld auf sich? Warum verurteilte Gott unsere Sünde in Christus? Vers 4. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde. Deshalb. Damit wir endlich einmal gesetzlich werden sollten. Gott hat seine Meinung über Gut und Böse nicht geändert. Deshalb greift Paulus immer wieder zurück auf das Alte Testament. Sagt nicht das Gesetz so? Steht es nicht so im Alten Testament? Das Neue Testament wirft Licht auf das Alte, Aber ohne das Alte Testament können wir das Neue gar nicht verstehen. Die zwei sind eine organische Einheit. Gott hat im Alten Testament seinen Willen geoffenbart. Mord bleibt heute noch Mord. 9 der 10 Gebote werden wiederholt im Neuen Testament. Das Sabbatgebot nicht. Es ist erfüllt worden in der Auferstehung Jesu Christi, im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Die Gesetze, die erfüllt worden sind in Christus, die haben sich erübrigt, das ist klar. Ihre Geschichte ist abgeschlossen. Aber Gottes Geschichte und Gottes Wille mit uns ist noch nicht abgeschlossen. Und deshalb studieren wir die ganze Heilige Schrift. Und wir sollten einmal wissen, was Gott will. Und ein großer, ein erheblicher Teil dieser Information befindet sich im ersten Teil der Bibel. Dort sollen wir lesen und erfahren, was Gott wohlgefällig ist, wie er denkt. Dort lernen wir den Gott der Liebe, den Gott der Heiligkeit kennen. Nicht nur in den klaren Aussagen über Gut und Böse, sondern über sein Handeln, über sein Vorgehen mit Menschen, die sich schuldig machen, mit Menschen, die gehorsam sind, mit Israel, mit den Heiden, mit den einzelnen Personen wie David und so weiter. Da wird uns klar, wie Gott denkt, wie er ist und was er will für uns. Wir sollen also durch das Evangelium, durch die Kunde vom Kreuz, lernen, den Willen Gottes zu tun. Wie das geschieht, sagt er im nächsten Atemzug. Vers 4 ist noch nicht zu Ende. Damit das Gerechte des Gesetzes, das, was das Gesetz eigentlich gefordert hatte, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, das nicht vermag Gottes Willen zu tun, sondern nach dem Geist, dem Heiligen Geist. Und wie lebt man nach dem Geist? Wie erfährt man die Kraft des Geistes? Wenn man lernt, nach dem Geist zu denken. Das wird in den nächsten Versen dann ausgeführt. Zuerst Köpfchen. Zuerst das Ohr. Zuerst erfahren, aufnehmen, was will Gott, was hat er getan, was will er jetzt machen. Und dann entsprechend handeln. Aber ohne zu denken, ohne zu wissen, werden wir nie Gottes Willen tun. Wir werden nie dazu kommen. Gottes Wille will erkannt werden. Und wir wollen lernen zu denken, wie Gott denkt. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben und dann kann Gott auch ein Leben in uns zum Ausdruck bringen. Das wird dann sichtbar. Dann wird Christus und sein Wesen, seine Art durch uns, durch den Heiligen Geist sichtbar. Seine Liebe wird sichtbar, seine Barmherzigkeit, seine Geduld, die Frucht des Geistes ist das Bild von Jesus Christus in seinem Charakter. Und dieses Wesen wird dann in uns offenbar. Und dieses Wesen ist die Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes. Das, was Gott immer wollte, das wird jetzt durch Jesus und durch den Heiligen Geist, die zwei sind jetzt gekommen. Jesus ist gekommen, gen Himmel gefahren, hat seine Arbeit getan. Er sitzt auf dem Thron, er sitzt auch in uns oder ist in uns, seinen Willen durch uns zum Ausdruck zu bringen. Und der Heilige Geist liefert die Kraft und führt uns. Das sagen die weiteren Verse in Kapitel 8. Wir kommen zum Schluss. Lesen wir noch einmal Vers 10. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, der für uns starb, der für uns auferstand, der gen Himmel gefahren ist, der ihm ein Leben, das ihm entspricht, das die Waage hält. So, das ist die Bedeutung des Wortes würdig. Zu allem Gefallen. Kein Name ist hier gegeben. Wir brauchen den Namen gar nicht. Wir haben ja gelernt, wie der Paulus denkt, nicht wahr? Wir wissen, wessen Gefallen gemeint ist. So wie wir wussten in Vers 9, um wessen Willen es geht, so wissen wir jetzt, um wessen Gefallen es geht. Das heißt, damit wir Gott, unserem Herrn, in jeder Hinsicht, in allem gefallen. Dies ist mein lieber Sohn, sagte der Vater von seinem Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott möge das bei uns sagen können. Und eines Tages uns kundtun, wohlgetan, du treuer Knecht. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unseren Körper, unser Fleisch auf dich nahmst und dass du das Wesen deines Vaters geoffenbart hast. In dir hat man den Vater gesehen. Und jetzt hast du wieder Form angenommen in deiner Gemeinde und willst dein Leben durch deinen Geist in uns allen ausleben, zum Ausdruck bringen. Ich bitte dich, Herr, dass deine Absichten bei uns zur Erfüllung gelangen und dass die Welt um uns her etwas davon erfährt, was es heißt, Vergebung zu bekommen, neues Leben und eine neue Hoffnung. Wir danken dir, Herr, für diese angefüllten Verse. Wir sind aber so schlecht fähig, das zu fassen. Und wir bitten dich, Herr, lass uns wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi, damit deine Ehre durch uns vermehrt wird. Danke für diese kurzen Tage. Danke, Herr, dass du hier bist und deine Sache weiterführst im Leben eines jeden und dass du mit uns gehst. Amen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.